Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ich grüße Sie alle sehr herzlich an diesem Morgen mit dem Wort des Propheten: Der feste Grund Gottes besteht und hat dieses Siegel, der Herr kennt die Seinen. Amen. Lassen Sie uns im Wechsel den 111. Psalm beten. Psalm 111. Halleluja, ich danke dem Herrn von ganzem Herzen. Groß sind die Werke des Herrn. Was er tut, das ist herrlich und prächtig. Er hat ein Gedächtnis gestiftet seiner Wunder. Er gibt Speise denen, die ihn fürchten. Er lässt verkündigen seine gewaltigen Taten seinem Volk. Die Werke seiner Hände sind Wahrheit und Recht. Sie suchen fest für immer und ewig. Er sendet eine Erlösung seinem Volk. Er verheißt, dass sein Bund ewig bleiben soll. Die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang. Klug sind alle, die danach tun. Wir danken dir, Herr, dass du kein stummer Gott bist, sondern mit uns reden willst. Und wir danken dir auch, dass du kein verborgener Gott bist, sondern als Mensch unter Menschen bei uns warst und bei uns bleiben willst. Wir bitten dich, Herr, gib uns jetzt deinen Geist, der alles neu macht, damit wir lernen, neu zu hören, was dein Wort uns zu sagen hat, und neu zu sehen, was wir zu tun haben, und aufs Neue vor dich zu bringen, was uns bewegt. Amen. Platz nehmen. Wir hören die Stuttgarter Bläserkantorei, wieder unter der Leitung von Professor Scheible, der eine schwere Krankheit hinter sich bringen konnte. Ich lese als Schriftlesung das Evangelium auf den heutigen Sonntag aus dem 9. Kapitel des Matthäus-Evangeliums. Und als Jesus von dort wegging, sah er einen Menschen am Zoll sitzen, der hieß Matthäus. Und er sprach zu ihm: Folge mir. Und er stand auf und folgte ihm. Und es begab sich, als er zu Tisch saß im Hause, siehe, da kamen viele Zöllner und Sünder und saßen zu Tisch mit Jesus und seinen Jüngern. Als das die Pharisäer sahen, sprachen sie zu seinen Jüngern: Warum isst euer Meister mit den Zöllnern und Sündern? Als das Jesus hörte, sprach er: Die Starken bedürfen des Arztes nicht, sondern die Kranken. Geht aber hin und lernt, was das heißt: Ich habe Wohlgefallen an Barmherzigkeit und nicht am Opfer. Ich bin gekommen, die Sünder zu rufen und nicht die Gerechten. Amen. Tage vor Ostern, liebe Gemeinde. So heißt ja der heutige Sonntag Septuaginta. Und dazu lesen wir zwei Verse, Predigttext dieses Sonntags, aus dem Propheten Jeremia. Und dort im 9. Kapitel, die Verse 22 und 23. So spricht der Herr: Ein Weiser rühme sich nicht seiner Weisheit, ein Starker rühme sich nicht seiner Stärke, ein Reicher rühme sich nicht seines Reichtums, sondern wer sich rühmen will, der rühme sich dessen, dass er klug sei und mich kenne, dass ich der Herr bin, der Barmherzigkeit, Recht und Gerechtigkeit übt auf Erden, denn solches gefällt mir, spricht der Herr. Amen. Los Angeles ist eine große Stadt. In nur 100 Jahren ist sie von einigen tausend Einwohnern auf über 6 Millionen gewachsen. Heute ist sie die drittgrößte Stadt der Vereinigten Staaten. Los Angeles ist eine weite Stadt. Die unzählig vielen Einfamilienhäuser decken eine Fläche von 1000 Quadratkilometer. Heute ist sie die weitläufigste Stadt der Vereinigten Staaten. Los Angeles ist eine schöne Stadt. Vororte wie Santa Monica, Pasadena oder Hollywood gehören zu den bevorzugten Wohnplätzen ganz Kaliforniens. Sie ist heute eine sehr begehrte Stadt. Los Angeles ist auch eine betriebsame, eine industriereiche, finanzkräftige Stadt. Aber sie ist auch eine erdbebengefährdete Stadt. Immer wieder bebt die Erde. Immer wieder wacken die Wände. Immer wieder fallen Häuser und Brücken ein. Dann steigen die Leute aus den Trümmern und stehen vor dem Nichts. Los Angeles ist eine erdbebengefährdete Stadt. Und San Francisco auch und Lissabon auch und Skopje auch und Tokio auch. Und ich frage, gibt es überhaupt eine Stadt, in der ich sagen könnte, hier bebt nichts? Gibt es überhaupt einen Ort, an dem ich feststellen könnte, hier wackelt nichts? Gibt es überhaupt ein Fleckchen Erde, das Erdbeben sicher ist? Denn es gibt ja nicht nur Erdstöße, die von einem Epizentrum ausgehen und verheerende Wirkungen haben. Es gibt ja auch Schicksalsstöße, die von einer Prüfung herkommen. Man hat sich unglaublich gut vorbereitet. Und dann war alles nichts und die ganzen Berufsaussichten sind dahin. Es war so, als ob der Himmel über einem eingestürzt wäre. Es gibt Herzstöße, die von einem Ehepartner kommen. Er erklärt, dass er die Wohnung kündige und nun zu seiner neuen Lebensgefährtin ziehe. Da war es, als ob der Boden unter den Füßen weggezogen wurde. Es gibt Schmerzstöße, die von einer Krankheit herkommen. Nach einer Untersuchung machte der Arzt ein ernstes Gesicht und sprach offen von unheilbaren Tumoren. Da war es, als ob sich die Erde spaltete. Und es gibt Trauerstöße, die von einem Tod herkommen. Der andere war doch noch voller Leben und so mittendrin. Da war es, als ob man in die tiefsten Tiefen stürzen würde. Es gibt keinen Ort, an dem ich nicht erdbebengefährdet bin. Es gibt keinen Platz, an dem ich nicht erdbebenbedroht bin. Alle Plätze sind nicht erdbebensicher. Deshalb fragte diese Frau von Glendale bei Los Angeles. Ein Bildbericht zeigte sie auf den letzten Resten ihres Hauses. Mit ein paar Freunden glaubte sie die letzten Habseligkeiten zusammen. Sie wollte wieder bauen, sie musste ja wieder bauen, aber sie fragte sich, wie muss ich denn bauen, damit die Wände halten? Wo muss ich denn bauen, damit das Haus feststeht? Was muss ich denn bauen, dass das entsteht, was hier angemessen ist? Die Frau braucht ein stabiles Wohnhaus in einer erdbebengefährdeten Stadt. Und wir? Wir brauchen ein stabiles Lebenshaus in einer erdbebengefährdeten Welt. Und deshalb kommen wir auch um diese drei Fragen nicht herum. Wie, wo und was muss denn gebaut werden? Die erste Frage, wie muss gebaut werden? Das ist die Frage nach der Bauweise. Immer wieder treten Leute auf, die sich als kompetente Bauberater ausgeben. Der eine sagt, du musst reich bauen, nicht so ärmlich. Der Salomo zum Beispiel baute das Libanon-Waldhaus, dem gegenüber ein bayerisches Königsschloss zur Elendshütte verblasst wäre. Furniere aus edelstem Zypressenholz, Steine aus den Marmorbrüchen, und die Armaturen aus hochkarätigem Gold, Nicht umsonst wurde dieses Waldhaus zum vielbesuchten und vielbestaunten Schatzhaus der ganzen damaligen Welt. Auch wenn wir keine solche Größe sind, so müssen wir doch nicht arme Schlucker bleiben. Ein Sparbüchlein von der Oma und ein paar Pfandbriefe auf dem Depot und ein Krügerrand als Notpfennig versteckt hinter den Wäschestücken im Schrank und drumherum so ein Eigenheim, seit 5 Jahren schuldenfrei. Natürlich macht das nicht glücklich, aber es lässt doch getroster und sicherer in die Zukunft schauen. Und dann bebt die Erde und dann zieht der Ehemann aus und dann steht man vor dem Trümmerhaufen. Ein reiches Haus ist nicht erdbebensicher. Und deshalb dieses prophetische Wort, ein Reicher rühme sich nicht seines Reichtums. Und dann kommt der andere und sagt, du musst stark bauen, nicht so schwach und schwächlich. Der Herodes, der König Herodes, baute die alte Bergfeste zur uneinnehmbaren Bergfestung Machäus aus. Die Wände waren so dick und die Gräben so tief, dass tatsächlich keiner hineinsteigen konnte. Der Johannes der Täufer, der dort eingesperrt war, der saß absolut ausbruchsicher. Auch wenn wir keine solchen Herrscher sind, so brauchen wir doch nicht immer nur auf unsere Schwächen hinweisen. Jeder hat seine Stärke. Jeder hat seine Stärke. Körperkraft oder Schnelligkeit oder Durchsetzungsvermögen oder Macht in jeder Form. Mit der sollen wir bauen. Diese Flagge sollen wir auf unserer Burg zeigen. Und dann bebt die Erde und dann nimmt die Krankheit die Lebenskraft und dann stehen wir vor dem Trümmerhaufen. Auch ein starkes Haus ist nicht erdbebensicher. Deshalb dieses prophetische Wort, ein Starker rühme sich nicht seiner Stärke. Und dann kommt der Dritte und sagt noch, du musst weise bauen. Weise, nicht so dumm und dümmlich. An dieser Stiftskirche zum Beispiel hat der Architekt Jörg Erlin mitgebaut. Ein großer und begabter Architekt. Was hat er alles an Überlegungen? Was hat er alles an Wissen? Und was hat er alles an Theorien hier hineingebaut? Für alle Bauten, für alle Lebensbauten braucht es wirklich Vorlagen und Ideen. Für unser Lebenshaus sind sie auch geliefert worden von Philosophen wie Schelling oder Hegel, auch von Rudolf Steiner oder heute von irgendwelchen fernöstlichen Gurus und Meditationslehrern. Daran kann man sich doch erbauen, daran muss man bauen und dann bebt die Erde. Und dann meldet sich der Tod und dann steht man vor seinem eigenen Grab. Auch ein weises Haus ist nicht erdbebensicher. Deshalb dieses prophetische Wort, ein Weiser rühme sich nicht seiner Weisheit. Wenn aber nicht Reichtum und Weisheit und Kraft gefragt ist, was ist dann gefragt? Jeremia sagt, Klugheit, Klugheit. Wer klug baut, wer klug baut, aber klug ist das, der die zweite Frage beantworten kann, nämlich, wo muss denn gebaut werden? Das ist die Frage nach dem Baugrund. Jener erwähnte Bildbericht vom Katastrophengebiet in Los Angeles dokumentierte folgende Tatsache. Dieses verheerende Erdbeben mit der Stärke 8 auf der Richterskala, der legt ja nicht die ganzen Vororte oder Wohnblocks in Trümmern. Nicht alle Häuser wurden platt gemacht. So stand zum Beispiel das direkte Nachbarhaus der Frau von Glendale, die ich vorhin erwähnt habe, stand noch so, wie es vor dem Beben gestanden ist. Die Erdstöße konnten ihm überhaupt nichts antun. Und darunter stand als Bildunterschrift Holz gegründet. Weil ich vom Bauen nichts verstehe, obwohl ich auch schon einmal auf dem Bau gearbeitet habe und mir dort 2 linke Hände bescheinigt wurden, habe ich mich kundig gemacht. Und dort habe ich gehört, dass in manchen Gebieten es so sein kann. Das Haus steht nicht auf einer Betonmasse, die bei Erdstößen zerreißt, sondern das Haus steht auf Holzpfählen, die die Erdstöße auspendeln. Holzgründung ist das Geheimnis eines erdbebensicheren Wohnhauses. Und Holzgründung ist das Geheimnis eines erdbebensicheren Lebenshauses. Gott ist nämlich nicht von unserem Zittern hier auf Erden im Himmel unberührt geblieben. Sein Thronsaal ist nicht jenseits aller Erschütterungen, die man seismografisch aufnehmen könnte. Jedes Beben geht auch durch den Himmel. Jedes Zittern geht auch durch sein Herz. Und deshalb startete er eine Aktion. Er gab seinen Sohn, er gab ihn auf diese Erde, er gab ihn in die Hände der Menschen, er gab ihn in die Hände der Feinde, er gab ihn in die Hände der Henker, er gab ihn ans Fluchholz. Und als dieses Fluchholz, als dieses Kreuz aufgerichtet wurde, da bebte die Erde und die Gräber und die Felsen zerrissen und die Gräber gingen auf. Und damals, in jenem entsetzlichsten aller Beben, da trieb Gott dieses Kreuz in diese Erde als Pfahlgründung für die Wohn- und Lebenshäuser seiner Leute. Seit diesem Kreuz Jesu Christi, das hier Jeremia mit den Begriffen Barmherzigkeit, Recht und Gerechtigkeit umschreibt, seit diesem Kreuz gibt es das Holz gegründet. Ich denke an Jeremia selbst. Weil er die Waffen seines Herrschers nicht segnen wollte, übergab er ihn den Scharfmachern am Hof. Die machten kurzen Prozess und stürzten ihn in eine Grube. Und dort sackte er ab, aber er versank nicht im Schlamm. Er war Holz gegründet. Oben auf Gottes Geheiß erschien dieser Palastbeamte Ebed-Melech und zog ihn wieder ans Tageslicht. Oder ich denke an Paulus. Geschlagen, kein Zentimeter Haut ohne Narbe, krank von vielen Krankheitsstößen, nun eben krank gemacht. Einer, der am Ende war, einer, der langsam unterging, aber der nicht völlig untergegangen ist. Er war Holz gegründet. Er sagte, wenn ich schwach bin, bin ich stark. Nun aber bleibt dieser Glaube und diese Hoffnung und diese Liebe, so sagte er. Oder ich denke an Johannes auf Patmos. Er sah über dieser Gefangeneninsel nur den wolkenverhangenen Himmel und unter seinen Gefangenenketten eine blutdurchtränkte Erde. Aber er sah dies nicht, sondern er sagte, ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Holz gegründet. Wer diesen Gott kennt, nicht so kennt wie eine Autonummer oder eine Telefonnummer, sondern ihn so kennt, wie man Frau oder Kinder kennt, nämlich herzlich liebend kennt, der weiß, der ist Holz gegründet. Und der kann auch vor dem nächsten Beben und im nächsten Beben singen, lass die Welt erzittern, mir steht Jesus bei, seine Leute sind Holz gegründet. Ein letztes. Wo muss gebaut werden? Das ist die Frage nach dem Baugrund. Das ist die Frage. Nicht, sondern was muss gebaut werden? Das ist die Frage nach dem Bauwerk. Und der Kluge, der weiß auch hier die Antwort. Kein Bauwerk ist gebaut für die Ewigkeit. Was wir auch schaffen, ist geschaffen auf Zeit. Was wir auch erarbeiten, ist erarbeitet auf Zeit. Was wir auch bauen, ist gebaut auf Zeit. Doch unsere Lebenshäuser sind nicht für die Ewigkeit gebaut. Einmal ist unsere Zeit abgelaufen. Einmal schlägt unser Stündlein. Einmal kommt der große Zerbruch. Sind wir dann schlussendlich ohne ein Dach über dem Kopf? Sind wir schließlich obdachlos? Hat schließlich doch Nietzsche recht, wenn er sagte, die Krähen ziehen, flirren, schwirren flugs zur Stadt, bald wird es schneien, weh dem, der keine Heimat hat. Aber
Der Kluge baut vor. Der Kluge baut auf den Herrn, der schon in Ewigkeit gebaut hat. Und deshalb wissen wir, wenn unser Haus, diese Hütte, abgebrochen wird, so haben wir einen Bau von Gott gebaut. Unser Heim, unser erdbebensicheres Heim, ist daheim. Daheim beim Vater, der gebaut hat und seine Leute erwartet. Liebe Gemeinde, nehmen wir es mit. Und damit wir es nicht gleich wieder draußen auf der Straße oder zu Hause vergessen haben, hören wir noch einmal diese Antwort. Wie muss gebaut werden? Nicht stark, weise oder reich, sondern klug. Klug, der den Herrn kennt. Solches gefällt mir, sagt der Herr. Und wo muss gebaut werden? Nicht hier, da oder dort, sondern auf dem Kreuz Jesu Christi, auf dem Holz. Solches gefällt mir, spricht der Herr. Und was muss gebaut werden? Nichts für die Ewigkeit, weil dort er gebaut hat für uns. Solches gefällt mir, spricht der Herr. Amen. Und so lassen Sie uns jetzt miteinander singen vom Lied 230, die Verse 12 bis 16. Du füllst des Lebens Mangel aus mit dem, was ewig steht. 230, die Verse 12 bis 16. Wir wollen beten. Herr, und nun schenke es uns, dass wir in allem nicht auf uns, sondern auf dich bauen. Unser Leben soll in dir gegründet sein. Bilde du das Fundament unseres Lebens. Und wenn es wieder bebt, dann lass uns daran glauben, dass du hältst. Und wenn wir wieder zittern, dann lass uns daran nicht irre werden, dass du uns nicht aus deiner Hand entlassen wirst. Und wenn vieles um uns zusammenstürzt, dann behalte uns bei dem Glauben an diese Verheißung. Herr, wir bitten dich um diesen festen Grund für deine Kirchen in der weiten Welt, für deine Kirche hier in unserem Land, für unsere oft angefochtenen Gemeinden und Kreise. Schenke du immer solche Leute, die sich auf dich verlassen. Herr, und dort, wo Kriege toben, wo entsetzliches Leid ist, wo Krankheit ist, wo Menschen nicht mehr hinaussehen, wo wir selbst schwanken werden wollen, daher stelle uns dein Kreuz vor Augen, das alle Lasten tragen kann. Eine neue Woche steht vor uns. Auf manches freuen wir uns, aber vieles macht uns Angst. Geh du mit, schenke uns deine Nähe. Herr, hilf, o Herr, lass alles wohl gelingen. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Nun, Herr, verleih mir Stärke. Das ist das Lied 258 und daraus singen wir die Strophen 7 und 8. 258. Wir danken der Stuttgarter Bläserkantorei für ihren Dienst. Beim Opfer denken wir heute an die Deutsche Indianer Pioniermission. Unser Kirchengemeinderat Oesterle ist eben mit seiner Frau von einer vierwöchigen Reise auf das Missionsfeld in Paraguay von dort zurückgekehrt. Sie seien auch dort das wichtige Zentrum, wo Indianer als Bibelschullehrer ausgebildet werden und gleichzeitig den Gartenbau lernen, um auf ihrem Land besser wirtschaften zu können und besser zu überleben. Wir unterstützen mit unserem Opfer dieses Bibel- und Gartenbauzentrum in Paraguay. Vielen Dank für Ihr Geben. Die 15 Minuten Zeit für die Bibel Montag bis Samstag, 12.15 Uhr, 12 Minuten Gottesdienste Montag bis Donnerstag, 17.15 Uhr. Beim Stiftsdienstag am Dienstag spricht aus Anlass des 100. Geburtstags von Prälat Karl Hartelstein unser Landesbischof Dr. Theo Sorg zum Thema vom Wachen und Warten. Karl Hartenstein als Prediger und Ausleger der Heiligen Schrift. Am Dienstag um 20 Uhr drüben in der Schlosskirche. Ich lade Sie zu diesem Vortragsabend mit unserem Bischof herzlich ein. Nach dem Segen singen wir im Stehen, verleih uns Frieden gnädiglich. 139 Vers 1 und nach dem Segen hören wir als Orgelnachspiel, zu dem wir uns noch einmal setzen wollen, von Robert Schumann. Fuge über B-A-C-H. Und nun gehen Sie mit dem Segen Gottes hinein in diese neue Woche und lassen sich segnen. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch seinen Frieden. Amen.